Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es hier weiter mit der Reihe zur Folgegeburt nach einem Sternenkind. Wenn du neben dem Wissen aus dem Podcast auch noch mit ganz konkreten Tools in die Umsetzung kommen möchtest, dann empfehle ich dir meine Masterclass in Vertrauen durch das dritte Trimester. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um gelassen und in Vertrauen durch das letzte Trimester deiner Folgeschwangerschaft inklusive Folgegeburt und Wochenbett zu gehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Dann herzlich willkommen, Nele. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in der Reihe der Folgegeburt und mit uns über deine Folgegeburt sprichst und natürlich noch über so viel mehr, nämlich über deine erstgeborene Tochter, über die Hanna, über ihren Weg, über die Diagnose der Zwerchfellhernie, die sie bekommen hat, wie ihr damit umgegangen seid, über die Geburtserfahrung mit ihr. Und wir gehen dann eben weiter und du berichtest über diese Folgegeburt, die du hattest in deiner Regenbogenschwangerschaft. Und da geht es heute in der Folge darum, dass du dich ja entschieden hast, da weder einleiten zu lassen, noch auf den Weg der Bauchgeburt zu gehen, trotz eben dieser Erfahrung. Und ja, da darfst du im Gespräch heute einmal teilen, was da so deine Gründe waren und eben auch dein ganz persönlicher Weg. Herzlich willkommen, liebe Nele.
Dann sage ich erstmal ganz lieben Dank für die warmen, willkommen heißenden Worte. Genau, ich stelle mich vielleicht einmal in zwei Sätzen kurz vor, dass jeder jetzt so weiß, wer hinter dem Ton gerade steckt. Genau, ich bin Nele, bin mit meinem Mann Robert 2021 das erste Mal Mama geworden. Mama von der kleinen Hanna Ida, um die es heute ja auch ein Stück weit geht. Und Hanna Ida hatte die Diagnose Zwerchfellhernie in der Schwangerschaft bekommen und ist in Belgien geboren. Und davon werde ich bestimmt in den nächsten paar Minuten auch noch ganz viel zu erzählen, weil das wirklich eine wunderschöne Geburt war. Und genau, im Sommer 23, im Juli, sind wir nochmal Eltern von unserem kleinen Regenbogen geworden. Einem kleinen Jungen, den wir jetzt einfach mal immer Bubi nennen, weil er ist und war immer mein kleiner Bubi. Und genau, darüber erzähle ich nachher auch gerne noch weiter. Und ja, ansonsten, wir sind verheiratet, ich bin 30 Jahre jung und wohne einfach im Norden von Deutschland. Und ja, ich hatte auch den Kurs bei Kerstin gemacht und freue mich, dass ich heute ganz, ganz viel, ja, hoffentlich gute Worte für Frauen finde oder für Familien generell finde, die vielleicht auch gerade in einer Situation stecken und vielleicht gerade ein bisschen strugglen, wie sie mit der Geburt oder der Planung der Geburt umgehen.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Nele. Genau, lass uns doch genau am Anfang starten. Und der Anfang ist ja immer auch dann bei Hanna und bei ihrer Schwangerschaft. Du hast gerade auch schon angesprochen, dass sie eben diese Diagnose bekommen hat, die auch lange Zeit ja auch ganz ungewiss war in ihrer Ausprägung. Magst du einfach auch mal erzählen über die Schwangerschaft mit ihr, wie das mit der Diagnosestellung war, welchen Weg ihr da gegangen seid? Und du hast gerade auch von dieser wunderbaren Geburt gesprochen und dass wir dann so im zweiten Teil über die Geburt von ihr sprechen.
Ja, sehr gerne. Also Hanna war ein großes Überraschungsei von Anfang bis Ende, kann man wirklich sagen. Wir hatten das Glück, dass wir wirklich eine sehr kurze Kinderwunschreise erleben mussten, sage ich jetzt mal in Häkchen, weil Hanna wirklich holterdiepolter zu uns gestoßen ist. Und die Schwangerschaft war bis zur Halbzeit, man muss wirklich sagen, leider genau die Hälfte, ohne Komplikation außer der typischen Übelkeit. Ansonsten wirklich eine astreine Entwicklung, wunderschön. Mhm. Es kam irgendwann raus, sie wird ein Mädchen. Das hat dann mein kleines Herz doch noch mal ein bisschen höher schlagen lassen, weil ja, ich gebe es zu, so Mädchen hat man ja doch irgendwie manchmal so, oh, wäre doch schön, Junge wäre genauso schön gewesen, aber irgendwie. Ja,
also die Mini-Mi irgendwie auch, ne?
Ja, genau. Diese klassische Vorstellung, oh mein Mini-Mi, ob sie es geworden wäre, ich bezweifle es ehrlicherweise, weil als wir sie kennengelernt haben, war sie ein Mini-Papa. Aber es war wirklich, das war so die Kirsche und es war wirklich bis zur Halbzeit eine astreine, wunderschöne Schwangerschaft. Und beim zweiten großen Ultraschall, ich werde es nicht vergessen, es war Juli 21, wir waren bei 22. Schwangerschaftswoche angekommen. Ich hatte schon so einen kleinen Bauch und alles war so in richtig der Blubberblase. Und meine Frauenärztin, die sonst auch immer sehr, also total fröhlich war, weil Hanna war auch immer sehr aktiv im Ultraschall und hat sich gedreht und gewendet und Grimassen geschnitten und was weiß ich alles. Und die wurde auf einmal sehr, sehr ernst und ich dachte mir so, was stimmt doch jetzt mit der Ärztin nicht? Und weiß noch, wie ich gefragt habe, ist denn alles in Ordnung? Und sie dann so ganz zaghaft so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das ansprechen möchte, so meint. Und ich dachte mir schon, sie jetzt einfach, sag doch einfach, also wenn es jetzt ein, keine Ahnung, sechster Finger ist, ist doch egal. Also wir werden unsere Tochter lieben, egal wie, was ist, ne? Und dann sagte sie halt, dass Hanna im ganzen rechten Thoraxbereich Wasser angesammelt hat. Und es gibt ja verschiedene Ursachen für Wasseransammlungen. Das kann mal ein Infekt der Mutter gewesen sein. Das kann natürlich auch was Schlimmeres sein. Und deswegen hatte sie auch erst überlegt, ob sie es einfach engmaschiger kontrollieren möchte oder ob sie gleich sagt, komm, geh zum Pränataldiagnostiker, geh das abchecken und so weiter und so fort. Und ja, hat sich dann auch für den Weg zum Glück entschieden zu sagen, geht gleich zum Pränataldiagnostiker, safety first. Wir sind noch in der frühen Schwangerschaftswoche. Je früher die Ursache gefunden wird, desto besser. Wir sind dann auch, es war ein Freitag, das war wirklich das Wochenende. Ich weiß nicht, wie wir bis heute nicht mehr, wie wir das rumgekriegt haben. An dem Tag, muss ich auch wirklich sagen, ist die Welt eigentlich für uns zusammengebrochen, weil aus dieser wunderbaren Blubberblase-Vorstellung, ne, Mama, Papa, Kind, ist halt plötzlich so eine komplette Ungewissheit geworden, weil man natürlich gegoogelt hat und Wasser im Thorax halt von easy going bis hin zu Kind wird sterben wirklich alle Möglichkeiten bot. Der Pränataldiagnostiker hat das Ganze letztendlich bestätigt und uns ins Krankenhaus überwiesen nach Hannover, wo ich dann auch bis fast zum, ja, also ich glaube über einen Monat verbracht habe. Und da auch die Diagnose Zwerchfellhernien also gekommen ist, weil wir haben dann das Wasser ableiten lassen über so einen Schand in ihrem Brustkorb. Und da wurde halt sichtbar, dass sich leider statt Lunge Leber im Brustkorb befindet. Und diese Leber durch das Loch im Zwerchfell halt nie runtergewandert ist, sondern halt immer hochgewandert ist. Und dadurch resultieren Alter. Hanna selber war kerngesund. Also es gab nie eine genetische Ursache oder irgendwas anderes, eine krankhafte oder irgendwie einen Infekt oder so gab es nicht. Es war wirklich eine Laune der Natur, so hart das immer klingt. Und genau, die Diagnose haben wir letztendlich erfahren in der 28. Schwangerschaftswoche. Also ich habe gute 6 Wochen.
Noch mal, ja, nochmal, 20. hast du vorhin gesagt, genau, der Mitte der Schwangerschaft. 22. Ja, 6 Wochen dann in dieser, genau, in dieser Ungewissheit.
Genau, also 6 Wochen hatten wir wirklich von, das kann alles und nichts bedeuten, bis hin zur endgültigen Diagnose Zwerchfellhernie, die dann in Hannover gestellt wurde. Und in Hannover verwies man uns dann nach Belgien, weil Belgien in dem Bereich der Zwerchfellhernie forscht und da halt auch ja weltweit, also es gibt halt eine Möglichkeit im Mutterleib quasi das Kind zu operieren. Und das macht Belgien halt federführend. Die machen das gefühlt ganz, ganz häufig. Und haben da halt auch super internationale Kontakte und da hat uns der Arzt hingeschickt. Und genau, Hanna geboren ist ja in der 34. Schwangerschaftswoche. Hingereist nach Belgien sind wir dann, glaube ich, in der 29., 28, 29 muss das gewesen sein. Also waren wir auch nochmal gute 5 Wochen in Belgien vor Ort, bis die kleine Maus dann zur Welt kam. Und ja, die Schwangerschaft war natürlich wirklich, also ich sage immer gerne bittersüß, weil sie war das Schönste, was ich bis dato erleben durfte und erlebt habe. Und Hanna war halt auch wirklich im Bauch extrem stark. Also man hat sie halt wirklich extrem gut gespürt. Sie hat sich immer gemeldet. Sie hat sich beim Papa immer ganz, ganz viel gemeldet. Sie war also so, als ob sie vielleicht auch ihre Geschichte wusste im Vorfeld, sodass sie gerade diese Zeit besonders mit uns verbringen wollte. Und ich sage auch immer so, das mit Belgien ist nicht von ungefähr gekommen, weil mein Mann durfte mit. Also der ist vom Arbeitgeber ins Homeoffice geschickt worden und durfte von Belgien aus arbeiten. Und somit hatten wir diese gesamte Zeit quasi zu dritt mit ihr exklusiv. Und das, diese Schwangerschaft war einfach, oder das war einfach total was Besonderes und Magisches. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich weiß, dass man für Strapazen und Emotionen durch hat, ist die Schwangerschaft halt einfach wirklich bitter gewesen in der Hinsicht. Weil man hat halt von dieser rosaroten Brille ganz, ganz schnell nach der Hälfte der Schwangerschaft halt gewechselt und musste wirklich am Ende fast 12 Wochen lang immer wieder mit dem Gewissen leben, es kann leider schlecht ausgehen. Schlecht in dem Fall, worst case, dass das Kind nicht mit nach Deutschland wiederkommt, und das ist ja leider am Ende auch eingetreten. Aber wie gesagt, die Schwangerschaft insgesamt, ich denke auch heute noch super gerne zurück an diese Zeit, weil sie war ganz, ganz magisch. Und ich bin ganz dankbar für all die Wegbegleiter auch in Hannover, die wir da an Ärzten getroffen haben oder auch in Belgien. Das sind wirklich super, super Menschen. Und ich bin auch überhaupt dankbar, dass die Medizin schon so weit ist, weil die hat uns auch die Zeit mit Hannah geschenkt, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Das ist, dass sie, ja, ich wollte gerade fragen, was war denn da dann die Prognose, die du bekommen hast? Oder die Hernie?
Also eine Zwerchfellhernie final wird mit einem MRT festgestellt. Und auch im MRT selber, also es wird quasi ein MRT-Bild, nennt man das, Aufnahme, vom Mutterleib gemacht. Und das ist auch ein sehr interessantes Bild, weit weg vom Ultraschallbild, aber ein Bild vom MRT mit Baby im Bauch von sich zu besitzen, das ist auch sehr interessant. Danach wusste ich dann auch, woher mein Sodbrennen kam, als ich dann den kleinen Fug bei meinem Magen entdeckte. Und das war auch sehr interessant zu sehen. Und da wird quasi, natürlich können die das nicht exakt machen, aber die bemessen quasi die Größe der Lungen von Hannah über dieses MRT-Bild. Mhm. Und da gibt es dann Tabellen, die dir quasi vorrechnen, wenn die Lunge so und so groß ist im Verhältnis zu der Lunge eines normal gewachsenen Babys in dem Stadium der Schwangerschaft, dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit X. Und als wir nach Belgien gekommen sind, 35%, es war auf jeden Fall weit unter 50. Und wir haben dann ja einen Ballon in ihre Luftröhre einsetzen lassen, sodass ja die Lungen reifen konnten. Und als sie geboren wurde, hatten wir uns so auf 45-50 gesteigert.
Wow.
Also der Ballon hat definitiv was gebracht. Er hätte, ja, er hätte bestimmt, vielleicht, wenn er noch, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Zeit bekommen hätte, vielleicht noch mehr gebracht. Und ja, aber ich glaube, da wusste die kleine Maus wahrscheinlich besser als wir alle, worauf sie da keine Lust mehr hatte. Und ja, auch 50% sind halt 50% und nicht 100 leider.
Ja,
das stimmt. Genau, also die Prognose war von Anfang an, als die Diagnose Zwerchfellhernie stand, weil es auch eine rechtzeitige ist und weil es halt Leber im Brustkorb war, von Anfang an leider sehr, sehr niederschmetternd.
Ja, das heißt, konntest du das eine ist ja auch so, das zu hören, und das andere ist so, das wirklich zu realisieren, was da gerade gesagt wird, ne? Und ihr hattet ja so einen langen Weg von der Aussage, okay, das und das ist es, bis dann, den ihr dann noch gemeinsam gegangen seid, ihr war dann noch bei der Abklärung in verschiedenen Kliniken. Was hast du für dich realisiert in dem Moment? Also war es dir wirklich auch klar, wir fahren eventuell ohne unsere Tochter zurück? Und auch, wenn wir jetzt gleich über die Geburt sprechen, war es dir auch klar, sie kann auch früher geboren werden? Und wie bist du damit umgegangen, ne?
Also ich glaube, da muss ich sagen, war das bei mir wie zwei verschiedene Menschen im Körper. Es gab den ganz rationalen Faktenmenschen, der, wenn er gehört hat, ich sage jetzt mal zum Beispiel, oh, das Lungenvolumen ist gewachsen, wir haben jetzt statt 35% 40%, dann gab es den Zahlen, Daten, Faktenmenschen im Kopf, der gesagt hat, okay, 40 ist weit weg von 100, okay, das ist jetzt immer noch nicht so viel besser. Und es gab halt den Mama-Menschen. Und der Mama-Mensch war natürlich, das ist meine Tochter und die schafft das und mein Kind ist das Stärkste und mein Kind wird es allen zeigen. Und da war dieses Mama-Herz, was natürlich bis zum Ende gesagt hat, das ist meine Tochter, natürlich, die zeigt es ihnen allen noch. Warten Sie mal ab, geben Sie der mal noch 5 Minuten, gleich kommt hier der Energiebooster. Aber es gab bei mir immer ganz, ganz schnell schon dieses faktische Hören. Das faktische Hören, was einfach die Datenlage gesehen hat, aber was halt von der emotionalen Seite einfach immer so, sag ich mal, wie Engelchen und Teufelchen, ne? Und das eine hat dann immer das andere runtergeschubst, und hat gesagt, komm, du sei jetzt mal ruhig, ne? Ich werde es dir mal beweisen. Aber für mich war schon relativ, also wirklich dieses Fakten, diese Zahlen, Daten, Fakten, die waren für mich schon sehr einprägend. Und ich glaube, im Vergleich zu meinem Umfeld sogar, auch im Vergleich zu meinem Mann oder auch gerade so zum Beispiel meinem Papa, die wirklich bis zum bitteren Ende immer gesagt haben, nein, 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 und das nicht realisieren wollten, dass es auch die Wahrscheinlichkeit gab, dass Hannah zur Welt kommt, aber es nicht schaffen wird, habe ich da, glaube ich, schon sehr, sehr früh sehr realistisch gedacht. Mhm. Also mein Mann ist das wirklich erst final in Belgien nach der Geburt klar geworden, als die Ärzte es mehrmals gesagt haben, dass es schlecht aussieht. Da ist es bei ihm erst angekommen und da war ich schon viel weiter. Da war ich schon viel, viel weiter und irgendwie dann viel, ich sag mal, abgeklärter, weil ich so, ja, ich glaube schon während der Schwangerschaft halt immer diese reinen Fakten irgendwo in mir zugelassen habe, aber halt immer versucht habe, sie zu verdrängen, sage ich jetzt mal.
Ja, so beides hat es. Und diese Verdrängung oder dieses Engelchen ist ja auch so wichtig, um den Weg weiterzugehen.
Genau.
Und dieses Engelchen hat man ja gar nicht die Kraft, dann auch da noch weiterzugehen. Ja. Ja. Genau. Und du hast jetzt vorhin gesagt, die Hannah ist in der 34. Schwangerschaftswoche geboren, ne? Und ihr seid so Ende oder zu Beginn des dritten Trimesters seid ihr dann übergesiedelt nach Belgien. Und das ist ja eigentlich genau die Zeit, spätestens in der Regel, wo man sich in einer ganz normalen Schwangerschaft auf die Geburt vorbereitet. Na, ich finde immer wirklich so mit Eintritt in das dritte Semester ist so, okay, und jetzt, was machen wir? Geburtsvorbereitungskurs, wo, wie will ich gebären? Was ist klar? Und das ist bei dir ja natürlich auch komplett hinten runtergefallen. Also konntest du denn auch dieses Thema Geburt irgendwie reinlassen und dich darauf auch vorbereiten, auf auch diese ganz besondere Geburt unter diesen besonderen Umständen?
Ehrliche Antwort, nein.
Ja, klar. So nachvollziehbar, natürlich. Ja.
Also, ich sag mal, als ich schwanger wurde, war immer meine größte Sorge die Geburt. Das habe ich schon zu meinem Mann gesagt, als der Kinderwunsch anfing, dass ich gesagt habe, Robert, ich frage mich sowieso, wie ich ein Kind gebären soll. Wie soll das überhaupt möglich sein? Also diese Geburt bebte schon vor der Schwangerschaft wie so ein Angstbalken über mir so. Und als Hannah die Diagnose bekam, war eigentlich klar, dass sie ein geplanter Kaiserschnitt werden wird. Einfach deswegen, weil sie natürlich nach der Geburt gleich intubiert werden muss, dann muss gleich Beatmung erfolgen, dann müssen Untersuchungen erfolgen, sie braucht Medizin etc. pp. Und man das halt eigentlich nicht nachts um 3:30 morgens macht, wo der Kinderarzt eigentlich seinen verdienten Schlaf hat und vielleicht auch gerade der, Anästhesist auch nicht da ist. Und deswegen hat man eigentlich gesagt, Hannah wird eine geplante Geburt, wo man dann einfach weiß, jetzt steht das Ärzteteam bereit, jetzt stehen die ganzen von der Neo bereit, jetzt stehen alle Kinderärzte bereit, also alles steht bereit und wartet eigentlich nur auf den kleinen Erdenbürger. Und somit war dann, als das für mich klar war, war das Thema Geburt, ja gut, worauf soll ich mich dann noch groß vorbereiten? Mhm. Also ja, ich dachte mir dann, gut, dann kaufe ich mir höchstens halt so ein paar Wochenbettsachen, wobei auch ich mich da ganz nach hinten gestellt habe, weil mir klar war, wenn Hannah geboren ist, dann folgt eine mega lange intensive Zeit auf einer Kinderintensivstation mit Ups und Downs, sodass mein Wochenbett oder meine Gedanken an Geburt und Wochenbett wirklich ganz im Nirvana waren. Und ich mich damit dann eigentlich auch so, ich will jetzt nicht sagen arrangiert habe, aber ich mir halt so gesagt habe, gut, die kleine Maus wird irgendwann von einem netten Ärzteteam einfach geholt sozusagen. Ich habe dann wenig mit zu tun, außer dass ich halt da bin. Und alles, was dann folgt, ja, da wird mir meine Hebamme dann bestimmt sagen, worauf ich achten soll. Aber ich habe mich dann gedanklich mit der Geburt oder auch körperlich gar nicht mehr beschäftigt. Mhm. Das war so für mich, okay, das ist ein geplantes Date, daran nehme ich gerne teil, aber ich habe weder ein Buch gelesen, noch ein YouTube-Video, noch einen Kurs besucht. Ich war wirklich, was Geburt angeht, völlig unerfahren und völlig unwissend.
Ja, vielleicht auch so, ne? Ich meine, auch auf eine Bauchgeburt gehört es sich ja komplett vorbereitet, ne? Also auch das. Und ich kann mir vorstellen, das war in dem Moment vielleicht auch so mit diesem Wissen, okay, es ist diese geplante Bauchgeburt, so, dann kann ich das abgeben. Diese Verantwortung, diese Planung um die Geburt, das darf ich abgeben, weil ich mir auch vorstellen kann, du hattest so viel im Kopf, was du einfach planen musstest und wofür du dich auch, wo du Entscheidungen getroffen hast, ne? Und dann zu sagen, okay, da muss ich mich jetzt irgendwie nicht auch noch reinfuchsen und mich vorbereiten. Das gebe ich gerne ab, so ist so die Konsequenz daraus, ne?
Ja, genau, so ungefähr war es wirklich, dass ich einfach wusste, wenigstens den Part, da trage ich keine Verantwortung mehr.
Ja, aber dann kam ja alles anders, ne?
Komplett. Dann kam es wirklich genauso, wie es nicht hätte kommen sollen, sage ich jetzt mal. Aber da hatte die Maus halt ihren kleinen eigenen Dickschädel und am Ende sollte es auch genauso kommen, würde ich sagen. Und zwar fing das Ganze an Anfang Oktober, genauer gesagt in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober. Und es war klar von vornherein, dass wenn wir den Eingriff machen lassen in Belgien, dass wir ihr quasi Chance geben, in meinem Mutterleib die Lunge reifen zu lassen, dass halt eine Gefahr besteht, dass die Fruchtblase platzen kann. Weil natürlich kommt ja der Ballon letztendlich über einen Schnitt, über die Bauchdecke, über die Fruchtblase zum Baby. Und somit ist halt die Fruchtblase angegriffen und ich war wöchentlich zur Kontrolle und bis dato sah immer alles gut aus und beim letzten Ultraschall sagte dann die Ärztin, das sieht ein bisschen aus, als ob der Riss ein bisschen sich vergrößert hätte, schon dich noch mehr, also ich habe mich eigentlich eh schon nicht mehr groß bewegt, aber noch mehr Bettruhe, noch mehr Stillhalten, wir harren mal der Dinge und wir waren auch wirklich im Endspurt, also genauer gesagt, war eigentlich für 2 Wochen später die Ballonentnahme geplant. Und somit dachte ich mir, sehr gut, wir haben jetzt das Datum festgelegt. Die 2 Wochen ziehen wir jetzt noch durch. Ich bleibe halt einfach platt wie eine Flunder immer im Bettchen liegen und dann schaffen wir das. Und ja, dann war das letztendlich auch genau so. Und in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober, mein Mann ist genau dieses Wochenende nach Deutschland gefahren, weil er ist ab und zu mal nach rüber gependelt, weil wir hatten ja auch letztendlich noch eine Wohnung und er hat ja auch noch seinen Beruf gehabt und so weiter und war halt ab und zu in unregelmäßigen Abständen da mal für 1 oder 2 Tage drüben. Und ich natürlich schön mit meinem Babybauch in Belgien gewesen. Es war schön 22.30 Uhr und ich lag im Bett und dachte mir auf einmal so, oh, hier wird es aber irgendwie ein bisschen feucht in meinem Bett. Ich weiß nicht, was das jetzt genau sein soll. Und ja, da hat die kleine Maus mir wirklich nach oder spät abends die Fruchtblase aufgetreten. Mhm. Ich habe das selber nicht gemerkt. Also gar nichts. Also ich lag wirklich im Bett, wollte gerade Licht ausschalten. Auf einmal dachte ich mir, oh, jetzt bin ich anscheinend in der Schwangerschaftsphase der Inkontinenz angekommen, dachte ich mir zuerst. Aber ich wurde dann eines Besseren belehrt. Und ja, wie das halt natürlich so ist, alleine in Belgien, einem klar mir dann nicht mehr ganz so fremden Land, nach über einem Monat einem Monat dort, war es natürlich trotzdem eine krasse panische Situation. Ich war alleine. Ich wusste jetzt gar nicht, kommt die kleine Maus sofort? Also ist sie innerhalb der nächsten 3 Stunden da und mein Mann ist überhaupt, der braucht 6 Stunden. Das war halt wirklich, also diese Situation, das war echt, der blanke Horror. Und habe dann auch meinen Mann angerufen, der gerade zum Glück auf dem Weg nach Belgien war, weil er mich überraschen wollte. Habe dann einen Krankenwagen versucht zu erreichen, der dann mich eine Viertelstunde später ins Krankenhaus fuhr, weil ich hatte ja auch kein Auto, konnte ja wäre ja auch nicht mehr gefahren mit einer offenen Fruchtblase sozusagen. Und ja, der brachte mich dann ins Krankenhaus, wo ich dann in den Kreißsaal gefahren wurde. Dann wurde halt erstmal geschaut, wie sieht das Fruchtwasser aus? Ist noch genügend da? Wie geht's Hanna? Habe ich Wehen? Und so weiter und so fort. Weil sie hatte ja auch noch den Ballon-Intus. Also es war klar, der Ballon muss raus, bevor das kleine Mäuschen zur Welt kommt. Weil der hat ja die Luftröhre verschlossen. Mhm. Und ohne Luftröhre wird's generell schwierig auf dieser Welt. Und dann wurde erstmal geguckt und Fruchtblase war noch super gefüllt. Trotz dessen, dass ich irgendwie ausgelaufen bin, wirklich wie so ein Wasserfall. Aber
wird ja nachproduziert.
Genau, ganz fleißig. Und Hanna ging es auch super. Ich hatte auch keinerlei Wehentätigkeiten, sodass ich dann da im Kreis der Dinge geharrt habe und ein netter Arzt kam, der mich dann anguckte und sagte, ja, Frau Krämer, das sieht ja erstmal alles gut aus und dann warten wir einfach mal. Sie haben jetzt ja den Venenhemmer, aber dann warten wir jetzt einfach mal noch ein paar Tage, bis dann die kleine Maus zur Welt kommen möchte. Und ich gucke ihn so an, zur Welt kommen möchte, Fragezeichen. Und er so, naja, also spricht jetzt ja nichts dagegen, dass die kleine Maus auf natürlichem Wege kommt. Und meine Welt ist in dem Moment, ich glaube, ich habe ihn angeguckt wie so ein Auto. Und ich glaube, hätte ich Venen gehabt, wären die zu dem Zeitpunkt stehen geblieben. Weil ich habe mich ja null mehr mit einer Geburt beschäftigt und dachte mir in dem Moment so, bitte was? Ich soll jetzt dieses kleine Mäuschen gebären? Wie denn das? Man hat mir gesagt, ein Kaiserschnitt. Das habe ich dann auch wirklich gefragt und meinte, nee, das wird doch ein Kaiserschnitt. Und dann er so, nee, der kleinen Maus geht's ja gut. Die können ganz normal zur Welt kommen, wenn es denn soweit ist. Mhm. Und das war ja dann Nacht vom 2. auf den 3. Und dann gab es noch erst große Überlegungen, ob man uns sogar noch nach Deutschland verlegt, weil ich ja gar keine Wehen hatte und das Fruchtwasser ganz stabil geblieben ist. Und dadurch, dass natürlich der 3. ja ein Feiertag in Deutschland ist und es war ja auch ein Sonntag, konnten wir da eh nicht so viel ausrichten. Also man erreicht da ja gefühlt dann keinen. Beim Krankenhaus sind nur die Notärzte sozusagen da. Bei Krankenkassen ist ja eh keiner erreichbar wegen Feiertag und Sonntag. Und somit zog sich das Ganze dann bis Montag, den 4. Oktober. Und da war dann so ein bisschen der Plan, ja, Bonn ist ja nur 2,5 Stunden entfernt und Bonn ist in Deutschland spezialisiert auf Zwerchfellhernien. Und das könnte man ja irgendwie noch mit einem Liegentransport irgendwie machen. Und ich hatte schon die ganze Zeit so das Gefühl, darüber könnt ihr gerne alle sprechen, aber das wird eh nicht mehr stattfinden. Irgendwie so in mir drin war so ein Gefühl. Ja. Und wir hatten dann morgens um 8.30 Uhr noch einen letzten Ultraschall mit Hanna, die sich sogar im 3D-Ultraschall so mit so einer Siegerfaust präsentierte. Da fand nämlich der Arzt dann noch so total lustig. Und zu dem Zeitpunkt waren wirklich keine Wehen. Muttermund war komplett geschlossen. Und Fruchtwasser war stabil. Ich habe eigentlich sogar zu dem Zeitpunkt keins mehr verloren. Den Ballon hatten wir zwischenzeitlich rausnehmen lassen. Also der war dann entfernt worden sozusagen. Und somit war eigentlich, also es war eigentlich alles open, sage ich jetzt mal, für alle Möglichkeiten. Und ja, dann sollten wir aber dadurch, dass wir halt in Deutschland noch nicht so eine finale Zu- oder Absage erhalten haben, sollten wir dann halt natürlich im Krankenhaus bleiben. Und in der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober, ich habe mit meinem Papa telefoniert und ich kannte das von Hanna. Mittlerweile weiß ich jetzt, da ich mich ja nie mit einer Geburt beschäftigt habe, wusste ich nicht, dass man das Übungswehen nannte. Heute weiß ich das. Kannte ich das von ihr, dass sie ab und zu mal, ich dachte mal, ihren Popo rausstreckt. Heute weiß ich, dass der Bauch hart wird, weil es eine Übungswehe ist. Wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und das hat sie immer, wie ich meinte, gerne gemacht. Und dann habe ich mit meinem Papa telefoniert, um ihn mal so auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Und sagte so zu meinem Papa, oh, Hanna nervt mich gerade so ein bisschen. Und er so, wieso, was ist denn los, was macht sie denn? Und ich so, ja Papa, ey, die macht ständig ihren Popo so raus. Das wird immer so hart. Und dann sagt er so zu mir, wie meinst du das denn genau? Und ich so, ja, keine Ahnung, Papa, hier alle 10, 15 Minuten wird mein Bauch so hart und die drückt ja ihren Popo so raus. Also es nervt mich so ein bisschen, weil es tut so ein bisschen auch langsam weh, ne? Und dann guckt, ich will nicht wissen, mein Papa echt am Telefon, was der für einen Schreck bekommen haben muss. Er sagte dann nur, Nele, bist du dir sicher, dass das keine Wehen sind? Und ich habe mich ja wirklich damit halt einfach nicht beschäftigt. Das tut mir wirklich leid, ich stehe dazu, ich war völlig naiv. Mm-hmm. Und ja, ich dann nur zu meinem Papa, ich so, Papa, ganz ehrlich, Wehen tun doch weh. Das ist doch keine Wehe, das würde ich doch merken. Und dann sagt er nur, Nele, tu mir einfach einen Gefallen, sag der Schwester Bescheid. Die soll gucken, die weiß es am besten. Wenn es keine Sinn, passiert nichts, aber ansonsten, dass es abgeklärt ist. Und ich so, ja, mache ich. Hab dann auch brav geklingelt, dann kam die nette Nachtschwester, brachte mir gleich so ein Kirschkernkissen, brachte mir eine Paracetamol, brachte ein CTG-Gerät, schloss mich daran an und sagte, ja, wir gucken mal, was das CTG sagt. Und im Zweifel, ja, rufen wir dann nochmal die Ärztin. Sie kam nach 10 Minuten wieder. Und ich lag da schon mit dem Kirschkernkissen so völlig verkrampft. Ich so, das tut jetzt doch ganz schön weh. Weil das ging wirklich in dieser Geburt, das ging von 0 auf 100. Wirklich von 0 auf 100. Es war irgendwie 22 Uhr, kurz nach 22 Uhr, da habe ich meinen Papa aufgelegt. Um 23.15 Uhr. Ich hatte sie ja nämlich noch beim ersten Besuch gefragt, soll ich Robert informieren? Und sie, nee, ach, das ist doch noch nicht nötig. um 23.15 Uhr kam dann die Ärztin, die dann geguckt hat, da war der Muttermund schon geöffnet und die hatte richtig regelmäßige Wehen, die dann gleich sagte, nee, ab in Kreißsaal mit ihr. Und dann ich so, soll ich Robert jetzt anrufen? Und die Schwester nur so, ja, ja, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, ihren Mann zu informieren. Und ich dachte mir nur so, ja, vor einer Stunde sollte ich noch gar nichts machen.
Und eine Stunde war noch alles entspannt, ne? So.
Genau. Und Robert war zu dem Zeitpunkt in unserem Apartment und ich habe den dann angerufen und der hatte schon geschlafen. Und meine größte Angst war, dass er das nicht wahrnimmt, dass der halt einfach weiter schläft. Und dann bin ich in den Kreißsaal gekommen und eine Stunde später, also um kurz nach 12 Mitternacht, da kam Robert endlich rein und guckte mich nur an und ich quälte mich gerade so von der Toilette zurück und er sagte, ach Mensch, mein Mäuschen, du bist ja ein bisschen blass um die Nase. Geht's dir nicht so gut? Und ich dachte mir so, Robert, ich habe seit 2 Stunden anscheinend Wehen. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll.
Mhm.
Und diese Geburt, die war wirklich so, so lustig und fröhlich und so richtig liebe und kraftvoll. Also ich kann mich an die Geburt auch echt richtig, richtig stark erinnern. Wirklich komplett. Also ich könnte die jetzt wirklich wie so einen Film nochmal nachleben. Weil es gab so viel zum Lachen, es gab so viel zum irgendwie, ja, so Festhalten. Die haben uns auch sehr viel in Ruhe gelassen, also mich und Robert. Wir hatten wirklich auch viel Zeit so zu zweit. Ich habe mich dann relativ schnell für eine PDA entschieden, weil das war das Einzige, was ich wusste. PDA macht Schmerzen weg. Das wusste ich von meiner Mama, weil die auch mal eine hatte und meinte, nee, dann nimm eine PDA. Habe ich gesagt, gut, das ist das Einzige, was ich kenne, dann nehme ich. Weil ich habe mich ja leider mit nichts anderem beschäftigt. Ja, ja, ja. Ich habe dann auch noch zu der Hebamme im Kreißsaal gesagt, ich so, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie Geburt geht. Ich weiß nicht, wie ich atmen soll. Ich weiß gar nichts. Und die hat das auch wirklich echt gut gemacht. Die hat mich da super angeleitet und meinte dann nur zu Robert, ja, wenn ihre Frau das Gefühl hat, dass nach Druck nach unten kommt, dann sagen wir mal Bescheid, dann kommen wir nochmal gucken. Also Robert kam 12:15 um 3 meinte ich dann so zu Robert, Robert, irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt was. Könntest du mal klingeln? Robert klingelte dann, es war kurz nach 3 Uhr morgens. Sie haben mittlerweile das ganze Neo-Team angerufen, die Kinderärztin musste extra kommen, der Anästhesist musste extra kommen, weil es war ja nachts um 2:30, genauso wie es ja nicht sein soll. Und ja, kurz nach 3 hatte ich dann das Gefühl, dass da jetzt ein bisschen mehr im Gange ist. Und die Hebamme kam und da war der Kopf schon sehr gut zu tasten. Also die Ärztin hat sich selber erschrocken, weil sie quasi beim Ertasten des Muttermundes schon Hannas Kopf in der Hand hielt sozusagen. Und dann sagten sie zu mir, ich soll jetzt pressen. Und ich dachte mir, was genau soll ich jetzt tun? Ich hatte ja wirklich keine Ahnung. Also ich hatte ja auch noch die PDA, die auch noch komplett gewirkt hat. Also ich habe auch eigentlich gar nichts gespürt. Und habe dann halt einfach versucht, irgendwas zu tun. Und habe mich dann auch die ganze Zeit entschuldigt, dass ich wahrscheinlich zu blöd bin. Und dann meinte die Hebamme so, nee, du machst das genau richtig alles, also intuitiv anscheinend. Hat mir dann noch so ein bisschen Tipps wegen dem Atmen gegeben. Aber ich glaube, die Tipps sind an mir vorbeigerauscht. Und ich sagte nur nach 5 Minuten Presswehen, sagte ich, oh Gott, es tut mir so leid. Ich bin ja voll langsam. Das wird ja hier gar nichts mit mir. Und dann sagte sie mir nur, Entschuldigung, Ede, du presst seit 5 Minuten. Manche Frauen haben eine Stunde Presswehen, du bist doch noch ganz am Anfang. Und ich dachte aber, weil ich ja keine Ahnung hatte, dass das 3 Presswehen sind und dann ist das Kind da so, ne?
Ja.
Und ich dann nur so, ach, das kann jetzt hier noch Stunden handeln? Und dann dachte ich mir so, nee, nee, nee. Und Hanna war ja klein und leicht. Also Hanna kam mit 45 Zentimetern und 2000 Gramm zur Welt und war dann um 3.21 Uhr geboren. Also ich hatte am Ende, glaube ich, effektiv knapp vielleicht 20 Minuten wirklich so diese Endphase der Geburt. Und ja, sie kam, sie schrie, womit keiner gerechnet hat. Also das, was sie schreien konnte, hat sie rausgelassen. Sie war voll da, sie hatte ihre Augen komplett geöffnet. Sie hat richtig diese Babybewegung, also jeder, der jetzt sein Kind so ne, rausgeholt bekommen hat, quasi weiter wie die Kleinen so ihren Reflex machen mit ihren Ärmchen. Ne?
Ja.
Das hat sie alle genau so gemacht, Reflex, also war voll da. Und wurde mir dann an den Oberschenkel gehangen. Somit durfte ich sie auch wenigstens einmal kurz bei mir haben, weil sie dann natürlich gleich sofort von den Ärzten abgenabelt, eingewickelt und weg sozusagen. Und Robert durfte direkt hinterher. Der stand völlig perplex neben mir, weil er wusste gar nicht, Frau, Kind, Frau, Kind. Bis dann die Ärzte ihn anguckten und meinten, gehen Sie doch mit Ihrem Kind mit. Um Ihre Frau kümmern wir uns. Und dann ist er gleich mit Hannah in den Versorgungsraum, also ist gleich hinterher. Und ich lag dann da erstmal und war so, okay, das war's jetzt. Und womit geht's jetzt weiter? Und was machen wir jetzt? Und ich hatte zum Glück bei Hannah auch keinerlei große Verletzungen, also gar nichts eigentlich. Hatte auch keine große Nachblutung zum Glück. Plazenta ging auch irgendwie relativ einfach anscheinend. Also ich kann mich nicht dran erinnern so richtig. Und dann lag ich da im Kreis und habe erstmal gewartet und gewartet, bis dann plötzlich die Tür aufging. Und ich dachte schon, jetzt ist es vorbei. Also wenn die jetzt mit Hannah reinkommt, dann um mir zu sagen, dass es vorbei ist. Aber stattdessen kam sie mit fröhlichen Gesichtern und meinten, Hannah macht es richtig gut und ich könnte doch mal Hannah angucken. Und dann kam Hannah in so einem großen Inkubator zugedeckt und dann lag sie da vor mir und ich war völlig überfordert. Ich habe wirklich gar nicht gewusst, was ich tun soll, weil ich das Gefühl hatte, dieses kleine arme Würmchen mit so vielen Kabeln und Piepen und Co. Robert war ganz anders, der war komplett kontaktfreudig, hat sie auch immer gleich gestreichelt, angefasst. Ich habe da ein bisschen mehr Zeit gebraucht, komischerweise. Ja, und dann stand sie da im Kreißsaal bei mir und ich durfte sie kurz angucken, kurz ihre Hand streicheln und dann wurde sie letztendlich auf ihr Zimmer gefahren. Und ich wurde dann halt noch ein bisschen beobachtet und durfte dann auch wieder zurück auf mein Zimmer, wo ich dann von der Krankenschwester, die mir abends noch die Paracetamol gab, begrüßt wurde mit den Worten, na, ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass wir uns in meiner Schicht noch wiedersehen. Und ich mir so dachte, ja, es war jetzt auch irgendwie ein ganz schön schneller Besuch, wenn ich überlege, 23 Uhr im Kreißsaal und 3.20 Uhr war Hannah wieder da und also war Hannah da. Und ich glaube, um 6 Uhr war ich dann ja zurück auf meinem Zimmer. Also das war wirklich einmal so, ja.
Ein Rush, ja. So, und
ein Rush
das heißt aber, Nele, nach Hannas Geburt, was sie erstmal weg wurde, versorgt genau. Und du bist zurück auf, dann in die Wöchnerinnenstation oder eben entsprechend in dieses Zimmer, genau. Zimmer gegangen. Ja, ja.
Genau. Genau, Hannah lag auf der Neo in ihrem eigenen kleinen Intensivzimmer sozusagen. Das ist in Belgien sehr, sehr schön gelöst. Da hat jedes Baby wirklich ein eigenes Zimmer mit Zugangskarte. Und die Zugangskarte haben auch nur Ärzte und Eltern. Also da können auch keine Unbefugten rein. Ich weiß nicht ganz genau, wie es hier in Deutschland ist, aber ich kenne das aus vielen Kinderkliniken mit zwei Kindern in einem Zimmer oder ähnlichem. Und das ist halt in Belgien alles sehr, sehr viel privater, sehr viel intimer, sehr viel, wie ich finde, auch würdevoller dem Kind gegenüber auch, weil auch ein Baby, finde ich, hat halt ein Recht auf Privats- und Intimsphäre sozusagen. Und das, genau, da lag Hannah dann. Und ich durfte immer so im Beisein von Robert und den Ärzten durfte ich halt hin. Also ich wurde immer auf so einen kleinen Stuhl dann da reingefahren. Und wir haben letztendlich auch die Tage nach, also den Tag mit Hannah. Hannah ist ja am 6. dann leider verstorben. Sie war ja quasi genau 24 Stunden auf dieser Welt. Haben wir eigentlich letztendlich auch in ihrer, ja, in Belgien sagt man Kammer zum Zimmer, deswegen war ich auch mal in ihrer kleinen Kammer verbracht. Genau, an ihrer Seite und waren halt nur ganz sporadisch mal auf unserem Zimmer, aber eigentlich immer bei der kleinen Maus.
Ja, ja, und ich kann mir vorstellen, das war also auch so insgesamt, ne, jetzt schon vom Hören her einfach unglaublich viel, dann ja auch in kürzester Zeit und auch sowas unglaublich Großes, wie dann noch diese Geburt, auf die du gesagt hast, von der du gesagt hast, da habe ich mich null vorbereitet. Ich hatte, das war sogar das, was eigentlich so mein Triggerpunkt war zu Beginn der Schwangerschaft. Na, bevor ich von all dem wusste, hatte ich vielleicht auch sogar eine gewisse Angst vor Geburt. Dann bist du durch diese wunderschöne, kraftvolle, witzige Geburt gegangen. Dann hast du deine Tochter geboren, dann war deine Tochter da. Dann hast du deine Tochter auch wieder verabschiedet. Ne? Also so und das ist ja, und plus diese ganzen Wochen und Monate davor auch noch. Ja, dass es einfach sehr lange auch gebraucht hat, um da auch wieder so bei sich anzukommen und mal so zu verstehen, hey, was habe ich denn da erlebt und vielleicht auch nochmal so ganz klar zu sehen, was sind auch so diese wunderschönen positiven Aspekte, wie du jetzt schon auch drüber sprechen kannst, ne, von der Geburt und das alles auch irgendwie so gesortet zu haben. Da wäre jetzt meine Frage dazu aus dieser Geburtserfahrung, die ja so anders war und du sagst ja aber auch so klassisch irgendwie Hannah Überraschungspaket war. Was hast du denn da Positives für dich mitgenommen auch, weil wir sprechen jetzt auch gleich über deine Folgegeburt, auch im Hinblick dann auf die nächste Geburt. War dir das dann auch schon so klar, ne, was da vielleicht auch aufgegangen ist oder es entstanden ist dadurch? Oder hast du das dann auch erst im Laufe deiner Folgeschwangerschaft gemerkt? Und genau, teil doch gerne mal.
Also aus Hannas Überraschungsgeburt habe ich halt komplett mitgenommen, dass ich mich halt einfach komplett auf mich und meinen Körper halt 100% verlassen kann. Also dieses Vertrauen und dass wir Frauen oder halt auch die Männer, die natürlich an unserer Seite stehen, genau, aber viel mehr natürlich wir Frauen eigentlich, genau wissen, was zu tun ist. Also ich war ja null vorbereitet. Ich kannte keinen Instagram-Kanal, der irgendwie sagt, du musst so und so atmen. Ich kannte keine Meditation, ich kannte keine Atemtechnik, ich kannte ja wirklich gar nichts. Ich war ja wirklich unwissend und es hat ja trotzdem wirklich funktioniert. Also mein Körper hat ja genau gewusst, wann muss ich was tun. Und auch nach der Geburt hat ja mein Körper ganz genau gewusst, wie muss ich jetzt reagieren oder auch im Nachgang. Also ich hatte natürlich, klar, weil es war eine natürliche Geburt, ich hatte einen ganz normalen Wochenfluss, ich hatte einen ganz normalen Milcheinschuss, aber mein Körper hat all diese Dinge von alleine gehandelt. Und was ich auch generell aus der Geburt schon alleine mitgenommen habe, dass ich halt gar keine Angst vor all diesen natürlichen Prozessen haben brauche, weil mein Körper kann es. Und das hat mich enorm gestärkt, also gerade auch im Hinblick auf die Folgegeburt, dass ich halt einfach wusste, hey, ich brauche diesen ganzen YouTube, Instagram, Bücherkanal alles gar nicht. Mein Körper weiß, was er zu tun hat und ich kann mich darauf einfach verlassen. Und genauso, nicht nur weiß ich, was zu tun ist, sondern mein Baby auch. Weil Hannah wusste auch, und auch wenn sie sehr früh kam, sie wusste ganz genau, wie muss ich mich da reinwursteln und wie muss ich rauskommen und was muss ich als nächstes tun. Und genauso wusste ich, das weiß mein Folgebaby auch. Mein kleiner Regenbogenwurm, wenn er, also damals wusste ich ja noch nicht, wann er zu uns kommen wird, aber ich wusste, wenn er zu uns kommen wird, der weiß auch ganz genau, Rechtsdrehung, Linksdrehung, geradeaus, der weiß das alles. Und ich kann all diesen Dingen einfach wirklich blind vertrauen sozusagen. Und das hat mich schon direkt nach Hannas Geburt wirklich extrem bestärkt und auch gepusht, sodass ich auch damals schon wusste, noch eine Schwangerschaft und noch eine Geburt, yo, ich schaff das. Mhm. Also ich wusste das einfach, weil ich war so enorm stolz auf mich und was mein Körper da geleistet hat. Und auch als ich Hanna gesehen habe, mal unabhängig davon, dass sie natürlich leider verstorben ist, aber wenn man diesen kleinen, perfekten Menschen sieht und egal, wann ein Baby verstirbt, alle Babys sind klein und perfekt, da war ich einfach nur so stolz, weil das hat mein Körper geschafft. Also das hat, ne? Und deswegen, also ich habe wirklich aus dieser Geburt enormes Selbstvertrauen mitgenommen, muss man wirklich sagen.
Ja, ja. Ja, und das ist so alles, du hast es halt voll erfahren. Und ich dachte gerade, dieses Vorbereiten, dieses Lesen, dieses wie gehe ich in Geburt, sich all diese Infos zu holen, das ist, brauchen ganz, ganz viele und es ist total wichtig. Und du hast es jetzt aus deinen persönlichen Gründen eben nicht gemacht, weil du dachtest, das läuft alles ganz anders. Und hast dann aber on the other hand das direkt einfach so erfahren, ohne vielleicht auch, ne, das kann ja auch manchmal zu viel sein im Kopf. Wie muss ich jetzt atmen und wie soll ich mich jetzt? Und bist da dann einfach mitgegangen mit der Unterstützung der Hebamme eben auch. Und das, was du gerade geteilt hast, so diese Erfahrung zu machen, mein Körper macht das, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und mein Baby macht das und so dieses Körperwissen oder das Wissen, was im Baby schlummert. Das nicht vom Kopf her zu verstehen, weil ich es irgendwo gelesen habe oder weil ich es irgendwie hier verstanden habe, sondern du hast es in deinem Körper wirklich erfahren. Und wie du es gerade sagst, ich glaube, das ist unglaublich kraftvoll, weil das dann so verinnerlicht ist. Weißt du?
Ja. Genau. Ja, genau so.
Genau, meine liebe Nele, lass uns gerne dann einmal in deine Folgeschwangerschaft eintauchen. Du wurdest dann etwas nach ihrem ersten Geburtstag schwanger, nach ihrem ersten Himmelsgeburtstag schwanger. Und magst du mal ganz kurz erzählen, wie diese Folgeschwangerschaft für dich war? Und auch hier, dass wir hier auch wieder den Bogen spannen, wann wurde denn dann die Geburt ein Thema? Hast du dann schon einfach aufgrund dieser wunderschönen Geburtserfahrung mit Hannah gewusst, hey, den Weg möchte ich gehen? Also ganz, ganz anders, wie es in ihrer Schwangerschaft war. Wie war das denn?
Ich bin ja quasi kurz nach ihrem ersten Geburtstag schwanger geworden. Wir sagen immer, das war so ihr Geschenk an uns. Und das hat das ganze Jahr dann quasi auch so abgerundet mit den Häkchen. Und die Schwangerschaft war von vornherein eine komplett andere. Also ich hatte keinerlei Übelkeit, ich hatte gar keine körperlichen großen Anzeichen eigentlich. Also ich hatte keine großen, ich sag mal, klassischen Symptome, die man ja auch alle mal so googeln kann. Ich hatte keine Komplikationen. Es war wirklich, also unser kleiner Bub hat sich von vorne bis hinten immer genau auf seiner Kurve gehalten. Kam an seinem, auch wenn das ja viele mal kritisch sehen mit dem errechneten Termin, aber er kam genau an seinem errechneten Termin. Auch das, glaube ich, war ein kleiner Wink von Hannah. Und ja, die Schwangerschaft als solches, ich hatte mich ja zum Glück gut drauf vorbereitet und habe sie einfach angenommen, so wie sie war, habe alle Gefühle einfach da gelassen, wo sie waren. Wenn es gut war, war es gut. Wenn Ängste da waren, durften die auch sein. Ich habe mir da jeglichen Druck rausgenommen und habe einfach gesagt, alles darf ich fühlen. Ich darf Freude fühlen, ich darf Trauer fühlen und alle Gefühle dürfen einfach da sein. Ich habe mich da komplett frei von gemacht. Und muss auch wirklich sagen, die Schwangerschaft, sie war natürlich nicht unbelastet. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich war jetzt irgendwie 10 Monate lang in einer rosa Wolke. Das war ich definitiv nicht. Aber es gab viele Momente, wo ich in einer rosa Wolke war. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und das Thema Geburt war noch bevor ich schwanger wurde ein Thema. Und es war während der Schwangerschaft ein laufendes Thema.
Ah ja.
Und ich gebe ganz ehrlich zu, bevor ich mit Bubi, ich glaube, knapp zur Hälfte kam, vielleicht sogar noch einen Tucken später, war ich eigentlich der festen Überzeugung, dass Bubi ein geplanter Kaiserschnitt werden soll. Ich habe immer gesagt, ich war immer der Meinung, Bubi muss ein geplanter Kaiserschnitt werden, weil ich nicht möchte, dass wir auf die letzten Meter in Häkchen was falsch machen. Und mein Körper es doch nicht kann oder sein Körper dann nicht kann. Und ja, ich dann auf die letzten Meter noch eine Diagnose bekomme, die ich nicht haben möchte. Und deswegen war ich wirklich ganz, 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 ganz lange der Überzeugung, nein, wir holen Bubi an Tag X und dann ist die Sache für mich durch und dann bin ich glücklich. Bubi hat mich während der Schwangerschaft eines Besseren belehrt. Alle Untersuchungen haben mich eines Besseren belehrt. Mein Mann hat mich eines Besseren belehrt. Und so habe ich dann während der Schwangerschaft wirklich immer mehr das Vertrauen bekommen und gedacht, nee, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Und am Ende bin ich in ein Krankenhaus gegangen, hier in meiner Region, wo auch eine meiner engsten Freundinnen ihre beiden Kinder bekommen hat, also mittlerweile ihre beiden, damals noch ihr erstes Kind bekommen hat. Und habe gesagt, okay, wenn entbinden wir hier. Und am Ende war es auch der Arzttermin in der Klinik, wo ich dann wirklich, ja, wie so Schuppen von den Augen mir gefallen sind und ich gesagt habe, boah, wie dumm von mir, warum habe ich denn so gedacht? Und ich wirklich wusste, nee, das ist der völlig falsche Weg. Bubi kommt ganz natürlich und dann, wann er möchte. Und das war wirklich ein langer Prozess, wie gesagt. Also ich hatte das am Anfang ganz, ganz anders. Also ich habe noch vor der Schwangerschaft, wie gesagt, ne, wir beenden das irgendwann und dann bin ich glücklich und zufrieden. Hatte mich damit auch total viel beschäftigt, ehrlicherweise, mit geplanten Kaiserschnitt, Pro und Kontras gelesen. Und ja, die Schwangerschaft als solches hat mich dann daran erinnert, was ich ja schon mal geleistet habe, was ich leisten kann. Und was auch der kleine Mann möchte. Und somit habe ich mich dann am Ende wirklich, je länger ich schwanger war, dafür entschieden, nee, das kommt so, wie es kommen soll. Allerdings, wie gesagt, hatte ich da auch Unterstützung aus der Klinik. Die Klinik wusste um meine Geschichte. Wir hatten ein ganz, ganz langes Geburtsvorbereitungsgespräch. Auch mit einer Hebamme, die auch in Häkchen spezialisiert ist, auf Trauerbegleitung und Sternkinder, die sich der Sache ganz, ganz eng angenommen hat. Und auch alle Ängste und Sorgen hätten natürlich dadurch wahrscheinlich auch ein Stück weit besser tragen konnte. Und auch zu mir gesagt hat, hey, ich würde dir auch in Häkchen davon abraten, an Tag X einfach einen Cut zu machen. Aber wenn es etwas gibt, dass der Arzt irgendwie sagt, hier ist eine Unstimmigkeit oder dein Bauchgefühl dir das sagt, dann sind wir für dich da. Und ich glaube, dieser Satz, der hat bei mir so Cut gemacht, dass ich gesagt habe, hey, die hat ja gesagt, sie ist für mich da. Also entspann dich doch einfach und lass die Dinge laufen. Und genau seitdem war ich dann auch so total tiefenentspannt, habe gesagt, genau so mache ich es jetzt auch. Geburtsvorbereitungskurs habe ich trotzdem keinen Besuch.
Also so diese... Ja, war ja dann auch die zweite Geburt, ne?
Ja, das habe ich nämlich zu Robert gesagt. Ich habe zu Robert gesagt, wir haben es schon einmal geschafft, wir brauchen keinen Kurs mehr.
Ja. Und
zumal es dann, glaube ich, eh schon zu spät war, weil ich halt echt... Ich wollte das halt dann auch einfach nicht mehr. Ich habe dann gesagt, nee, wir machen das schön in meinem Vertrauen und wir kriegen das bald hin. Aber es war, wie gesagt, ein langer Prozess. Und ich glaube, am Ende war es wirklich das Zusammenspiel aus dem Vertrauen, was mein Mann mir gegenüber brachte, was ich von Bubi im Mutterleib gespürt habe und halt dieser klare Satz der Hebamme, die einfach gesagt hat, hey, wir kennen dich und deine Geschichte. Und wenn du, keine Ahnung, in Schwangerschaftswoche XY hier vor der Tür stehst und sagst, du brauchst Hilfe, dann schauen wir, was wir für dich tun können. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das hat wirklich so viel mehr ausgelöst, dass ich dann gesagt habe, hey, dann lassen wir die Dinge laufen. Dann machen wir nichts.
Ja, ja. Ja, voll schön. Es hat schon ganz, ganz viele meiner Fragen, die ich mir hier notiert habe, beantwortet. Über diesen Prozess. Mega, mega spannend. Danke, dass du es teilst, dass du, wir haben ja gerade noch über die vorherige Geburt gesprochen und darüber, wie du da rausgegangen bist und dann aber so mit Start in die Folgeschwangerschaft oder davor eigentlich noch die Gedanken hattest, das mache ich nicht nochmal, obwohl es so eine geniale Erfahrung war. Ich möchte diese Sicherheit, weil ich höre das so häufig, dass das so der erste Impuls und der erste Gedanke auch ist und gerade auch bei dass man zum Ende halt nichts mehr falsch machen möchte, ne, dass so die Haltung ist. Und das ist dann aber genau das, was du auch beschrieben hast, dieses Reinwachsen in die Schwangerschaft, diese Verbindung mit dem Baby oder nochmal mit dem Partner, auch das natürlich, was die Klinik gemacht hat, dass die dir da diese maximale Flexibilität auch erlaubt hat, ne? Sobald dein Bauchgefühl was anderes sagt, sobald vom Arzt irgendetwas da ist, was nicht mehr fein ist, kannst du dich jederzeit umentscheiden. Du musst nicht das jetzt gehen, was du jetzt sagst. Das sind ja alles genau diese Faktoren, die dann unglaublich unterstützen können, dass eine Frau dann sagt, hey, nee, okay, ich gehe jetzt doch diesen Weg. Oder ich erinnere mich auch wieder, zum Beispiel jetzt in deinem Fall, an diese Kraft, die ich damals schon hatte oder in diese Weisheit meines Körpers oder ich vertraue meinem Baby nochmal anders, weil man natürlich ja auch reinwächst. Ne? Was auch nochmal so ganz schön zeigt, so dieses am Anfang, wir haben die Geburt meistens gleich am Anfang, oft schon vor der Schwangerschaft ist diese Geburt so ein großes Thema. Na, wir vergessen manchmal auch so gerne die Schwangerschaft über die Geburt, obwohl die Schwangerschaft ja die viel längere Phase ist. Und das ist fein, wenn es kurz hochploppt, aber da zu wissen, ich habe es in verschiedenen Folgen jetzt schon gesagt im Laufe dieser Geburtsreihe, aber da zu wissen, das ist nicht in Stein gemeißelt und lass dir Zeit und bleib flexibel. Und gib dir einfach die Zeit und beobachte, wie sich das alles auch entwickelt. Na, so, weil das kann auch ganz anders dann hinten raus sein, wie du es am Anfang eben denkst, dass es ist.
Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, weil ich hatte zwar von Anfang an, sage ich mal, im Kopf, das war so dieses Faktengehirn, es kann bis zum Ende was passieren und mein Faktengehirn war deswegen so auf der Seite, naja, das können wir ganz einfach lösen mit einem geplanten Kaiserschnitt, das Problem in Häkchen. Aber mein Herz war natürlich immer bei dieser, gerade auch bei dieser Geburtsvorstellung, du kriegst das Baby auf den Brust gelegt und du liegst im Kreis dann, du kannst endlich kuscheln und du erlebst all das, was ja uns bei Hannah natürlich auch genommen wurde. Na, wir konnten Hannah nicht bonden, wir konnten Hannah nicht küssen, wir konnten Hannah nicht auf dem Bauch haben, wir konnten sie nicht das erste Mal anlegen und alles. Und da hat auch ganz, obwohl ich ja, also gerade auch in dieser Findungsphase geplante Bauchgeburt oder nicht, hatte mein Kopf oder auch voll mein Herz immer wieder gesagt, hey, du verpasst dann aber wieder diese wundervollen Momente und willst du nicht diese wundervollen Momente auch irgendwo als, ich sag mal nicht Wiedergutmachung, aber als Geschenk annehmen? Und deswegen war ich so von Anfang an, war so meine Seele oder mein Herz immer dabei, nee, du schaffst das nochmal, aber mein Fakten, also mein rationaler Kopf war einfach so, in meinem Kopf war einfach eine geplante Bauchgeburt ist risikoärmer. Sage ich jetzt einfach mal so rein faktisch für mich in meinem naiven Menschengehirn.
Ja, ohne aber die weiteren Aspekte zu sehen, ne? Das ist ja auch spannend. Wir dürfen ja wirklich das Gesamte alles dabei sehen, ja.
Genau. Und deswegen, und mein, ich sag mal, mein Mama-Herz, meine Mama-Seele, mein Selbstbewusstsein war immer dabei von Nele, du weißt ganz genau, du kannst das, du rockst das, du schaffst das, Bubi schafft das, ihr schafft das als Team. Und halt, glaube ich, irgendwann einfach so ein Entscheider, der sagt, hey, komm, geh jetzt auf die eine Seite. Und das war halt letztendlich wirklich die Klinikauswahl und das Klinikpersonal, die, glaube ich, mir dann wirklich am Ende diesen kleinen Schubser gegeben hat, dass ich wirklich komplett ins Vertrauen gegangen bin und gesagt habe, ja, ihr habt ja alle recht. Warum mache ich mir eigentlich diese Gedanken?
Ja. Und liebe Nele, magst du zum Abschluss noch unserer Episode dann einmal ganz kurz erzählen, wie war das denn? Du hast dann abgewartet, dass der kleine kam, .et.
Ja, genau.
Genau. Wie war dieses Abwarten? War das für dich, ich meine, nur wenn man sich dafür entscheidet, heißt das nicht, dass diese Angstgedanke nicht nochmal irgendwie auch hochkommt, ne, oder so Zweifel. War das bei dir so oder waren die dann komplett weg? Und vielleicht einfach noch in 2, 3 Sätzen, wie war denn auch die Geburt dann deines Regenbogenjungens?
Also diese Ängste, natürlich sind die nicht von heute auf morgen weg. Und da würde man jetzt auch lügen, wenn man sagt, gerade zum Ende hin, wenn die Babys ja auch immer größer im Bauch werden und ja eh alles irgendwie beschwerlicher wird, dass man plötzlich sorgenfrei ist. Aber ich muss sagen, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, ich harre der Dinge, war ich irgendwie entspannter. Und das habe ich Bubi angemerkt, das habe ich mir angemerkt, das habe ich dem Gesamten angemerkt. Und auch, ich muss aber auch sagen, mein Mann, der hat halt kurz vor Bubi Geburtstag, somit war ich auch gedanklich natürlich noch an seinem Geburtstag erstmal. Ich hatte noch so viel im Außen so ein bisschen, ne? So der Termin war noch, hier war noch ein Termin. Und somit hatte ich irgendwie immer bis zu seinem ET Termine mir gelegt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt würde es ja zeitlich sowieso gerade gar nicht passen. Also jetzt müssen wir sowieso noch abwarten. Und das hat es, glaube ich, so ein bisschen erträglicher gemacht. Und dann war das halt aber auch wirklich so eine total, ich war so in mir ruhend. Also ich war so richtig in mir ruhend und wirklich so, dass ich gesagt habe, das kommt schon alles so, wie es kommt. Ich war aber ehrlicherweise, je dichter der ET kam, natürlich nervöser, wann es denn kommt, weil ich auch wusste, was auf mich zukommt. Und war aber einfach wirklich so, dass ich gesagt habe, wenn es losgeht, dann soll es auch so sein. Und ich habe aber immer so ein bisschen, ja, so, ich sag mal, mit mir selbst geredet oder mit dem Bub und Hannah geredet und habe immer gesagt, aber es muss jetzt nicht so weit über ET sein, bitte. Ne? Also nicht mich so krass auf die Folter spannen. Und dann war es halt wirklich Mitternacht, kurz nach Mitternacht von seinem ET, also es war gerade der 20. Juli geworden, dass ich nicht einschlafen konnte und noch so einen Screenshot von dieser einen Schwangerschafts-App gemacht habe und wirklich dann so dachte, ja, jetzt ist es ja soweit, also jetzt ist ja eigentlich auch alles egal. Also ich war plötzlich so wirklich, ich habe das Datum gesehen und dachte mir wirklich so, ja, jetzt habe ich es ja geschafft, ne? Also irgendwie war das für mich auch wirklich ganz viel Kopfsache. Also ich glaube, das Urvertrauen, das hätte ich, ich glaube, wenn ich jetzt auch noch mal eine Folge Schwangerschaft erleben würde, würde ich mich darauf noch mehr fokussieren, weil ich gemerkt habe, immer wenn ich diese Fakten weggeblendet habe, dass da halt ganz viel Vertrauen war. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, als ich dann diese App gesehen habe und gesehen habe, jetzt ist der 20. erreicht und 100% Schwangerschaft, dass wieso mein Körper gesagt hat, du hast jetzt alles getan, um das Kind bestmöglich entwickeln zu lassen, jetzt kannst du auch einfach mal Beine baumeln lassen und dann ging's los. Also es war wirklich so, wie so Haken dran und feuerfrei quasi. Und ich habe auch so zu Robert gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal eine Schwangerschaft erleben wollen würde oder würde, dann würde ich mich auch weniger auf diese ganzen Fakten konzentrieren wollen. Also natürlich möchte ich wissen, wann ungefähr das Baby geboren wird. Man kommt ja auch nicht drum herum, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, ich würde dann auch nicht mehr mich so auf dieses eine Datum konzentrieren, weil das schwirrte dann am Ende doch sehr viel in meinem Kopf rum und hat für sehr viel gesorgt. Ich glaube, wenn ich da von Anfang an so relaxter gewesen wäre, hätte mir das zumindest ein paar graue Haare erspart. Dem Bub war das, glaube ich, egal, aber mir zumindest. Und ja, am 20. genau, in seinem ET ging es dann ja auch los. Seine Geburt war ganz anders als Hannas Geburt, obwohl ich ja wusste, was auf mich zukam, oder vielleicht auch gerade, weil ich wusste, was auf mich zukam, war seine Geburt ganz, ganz anders, was aber auch sehr, sehr schön ist. Seine Geburt war mindestens genauso kraftvoll, aber natürlich auch mit einem Happy End, dass wir bonden durften. Das Schöne war halt, dass ich wirklich in einer Klinik gelandet bin, die sich dem halt angenommen hat und auch in meinen Akten sozusagen vermerkt wurde, dass ich halt Sternmama bin und dass mir ganz, ganz wichtig ist, dass das Kind erstmal gekuschelt werden darf, aber dass auch bitte darauf geachtet wird, dass nach der Geburt vielleicht auch unterschiedliche Emotionen hochkommen. Also dass jetzt nicht gleich dieses erwartet wird, so nach dem Motto, hä, da ist doch jetzt dein Sohn, warum heulst du denn jetzt nicht oder springst nicht gleich aus dem Bett vor Freude? Weil ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukommt.
Ja.
Und dadurch war seine Geburt, wir hatten eine wundervolle Hebamme an der Seite, die auch einmal bei dem Gespräch sogar mit dabei war, die halt wusste, wer wir sind. Und mich auch ganz viel zu Hannah gefragt hat, als einmal die Anästhesistin da war, weil ich ja dachte, PDA einmal geklappt, immer geklappt. Klappte bei Bubis Geburt leider nur gar nicht. Also ich habe Bubis Geburt am Ende dann doch ohne PDA gemacht. Aber während die Anästhesistin das versuchte, habe ich mit der Hebamme ganz viel über Hannas Geburt gesprochen, was irgendwie auch nochmal so sehr, sehr schön war, weil irgendwie sie halt Teil dieser Geburt sein durfte, obwohl sie natürlich nicht wie ein klassisches Geschwisterkind am Ende das Baby auch empfangen durfte. Und das hat aber mich so, fand ich, auch so sichtbar gemacht. Und dadurch habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt in dem Ganzen. Und ja, Bubi hat sich mehr Zeit gelassen. Die Geburt im Vergleich zu Hannas, die am Ende knapp 3-4 Stunden nur waren, war Bubi ungefähr das Doppelte. Der hat 8 Stunden gebraucht in Summe.
Ja,
es kam aber auch mit,
ja, schnell.
Kam aber auch voll ausgetragen zur Welt. Und ja, das war, also die Geburt selber war bei ihm auch super kraftvoll, super, super schön, super eng, super kuschelig und ja, war einfach ich sag mal, in Teilen eine Wiedergutmachung an meinen Körper und an meine Seele und in Teilen aber auch eine neue Erfahrung, weil halt Hannah natürlich 6 Wochen vorher kam. Ne?
Ja.
Also ich kann rückblickend oder vielleicht so als Abschlusssatz kann ich einfach nur jeder Frau, die vielleicht in der Situation ist oder jeder Familie, die gerade in der Situation stecken, einfach nur raten, nicht irgendwelche voreiligen Entschlüsse zu fällen. Das wäre bei mir ja vielleicht am Zweifel ein geplanter Kaiserschnitt an Tag X gewesen, der vielleicht viel zu früh gewesen wäre oder ja, vielleicht trotzdem auch nicht sein Ziel erreicht hätte, sage ich jetzt mal. Deswegen möchte ich da einfach wirklich nur jeder Partner, also jeder Partnerschaft oder jedem Elternteil einfach nur raten, bleibt offen bis zum Ende. Es lohnt sich.
Vielen Dank für diese abschließenden Worte, liebe Nele, und für diese Reise, uns da mitzunehmen in deine Schwangerschaften rein, in deine Geburten mit rein, in diesen Prozess. Ne, ich finde, das ist total gut rübergekommen, so dieser Kampf zwischen Gut und Böse. Oder das ist eigentlich gar nicht Gut und Böse, einfach dieses Argument, du hast es immer die Kopfseite genannt und die Mama-Seite, die das so im inneren Dialog sind und wie du da eben auch deinen Weg gefunden hast. Und ich finde, bei dir merkt man auch immer so ganz viel diese Liebe zu Hannah und diese Mama-Liebe zu dieser gesamten Erfahrung. Das ist total schön und ich bin mir sicher, das wird auch hier heraus transportiert über den Podcast, über das Hören an die Menschen, die dich eben heute gehört haben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, meine Liebe.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.